diese Sichtweise, wenn man also Predictive, Big Data etc., die ist natürlich sehr nah an dem Werkzeugkoffer. Ich beschreibe ja eigentlich, was ich alles in meinem Werkzeugkoffer habe. Und vorletztes Jahr war der Hammer in, dieses Jahr ist die Zange in. Aber eigentlich will ja niemand Hämmer oder Zangen, sondern ich habe ja eigentlich Business-Probleme, die ich lösen will. Und diese Werkzeuge helfen mir und die sind wichtig. Und wenn es neue Werkzeuge gibt, kann ich vielleicht Probleme lösen, die ich früher nicht lösen konnte, oder ich kann sie besser lösen. Aber man braucht immer den Transfer meines Erachtens, dass man konkrete Probleme löst und dafür die richtigen Werkzeuge einsetzt.
Lyndong Insights, Digital Consulting und Audit, ein Podcast von Lyndong und Hossenfelder.
Herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe der Lyndong Podcast im Jahr 2025 zu Themen rund um Digital Consulting und IT. Wir steigen in das Podcast-Jahr thematisch mit Data Analytics und KI ein, neben der Cloud-Transformation die zwei zentralen Eckfelder der digitalen Transformation. Und wenn wir auf 2024 zurückblicken, waren die Themen Data und AI durchaus die größten Investitionsfelder von Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Allerdings sehen wir neben dem enormen Wertschöpfungspotenzial, das in Datenanalysen und KI-gestützten Automatisierungen steckt und auch den entsprechend hohen Erwartungen dann der Nutzenden, dass noch sehr viele Datenprojekte hinter ihren Zielen bleiben und die Erwartungen oft nicht erfüllt werden können. Ja, und Unternehmen eigentlich auch jetzt erst so richtig feststellen, was sie auf dem Weg zu einem datengesteuerten Unternehmen noch alles an Vorarbeiten zu leisten haben. Über die Themen sprechen wir heute, streifen sicherlich Themen wie Data Governance, Datenmanagement, vielleicht auch eigentlich so ein altes Thema wie Stammdatenmanagement, aber alles auch wichtige Themen, die ja dann doch auch dazu führen oder eben nicht dazu führen, dass Datenprodukte entsprechend skalieren. Und freue mich sehr, hier heute in der unmittelbaren Nähe vom, wollte gerade sagen, Dortmunder Westfalenstadion zu sein, aber vom Signal Iduna Park, hier bei der Datasiders in Dortmund und mit Gero Presser und Christian Schneider von der Datasiders zu sprechen. Ich denke, wir werden heute auch nochmal vielleicht das ein oder andere Ergebnis unserer aktuellen Marktstudie, der Markt für Data und Analytics Services in Deutschland, zu sprechen kommen, weil der Datasiders ja auch einer der 6 fachlichen Studienpartner war. Lieber Gero, da ist er. Lieber Christian, freut mich sehr, dass ihr die Zeit findet. Auch vielen Dank für die Einladung hier nach Dortmund. Stellt euch doch beide einmal kurz vor. Wer mag?
Gero? Ja, ich fange gerne an, lieber Mario. Danke, danke. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Mein Name ist Gero Presser. Ich bin 51 Jahre alt. Hab mal Informatik studiert, über Entscheidungstheorie promoviert, was ja schon deutlich näher an Daten und AI liegt. Und dann 2001 die Firma Quinscape mitgegründet. Und ich kann mich noch zurückerinnern, dass auf der ersten Website Themen wie künstliche neuronale Netze waren. Das hatten wir nämlich damals in der Forschung gemacht. Der Markt war aber noch nicht reif für diese KI-Themen. Und fast forward, heute, wir sind jetzt die Firma Datasiders, die aus der Firma Quinscape entstanden ist. Knapp 1000 Mitarbeiter in Deutschland, Österreich und Bulgarien und haben unseren Schwerpunkt in Data und AI. Ja. Beziehungsweise in der Umsetzung von fachlichen Lösungen, die viel mit Daten und dem Erkenntnisgewinn aus Daten zu tun haben. Und ich bin CEO von Datasiders, verheiratet, 2 Kinder, ein Hund, 2 Hasen, 3 Hamster. Und ich glaube, das reicht dann auch. Und da würde ich gerne an.
Dankeschön.
Ja, Meerschweinchen, nicht Hamster. Aber okay, das sind Details.
Aber es ist ein kleiner, feiner
Unterschied. Kleiner, feiner Unterschied, genau.
Ja, vielen Dank. Ich habe nur einen Hund, bin
bis jetzt.
Bin 52 Jahre alt, ursprünglich Software-Engineer und dann über mehrere Ecken und über mehrere Wege zum Thema Daten gekommen. Und zwischen Software-Engineering, Data-Engineering ist ja immer so diese Kluft gewesen und die konnte ich damals, als ich noch im Consulting unterwegs war, dann sehr gut überbrücken und habe da erstmal wirklich den Wert von Daten kennengelernt. Das war so 2014. Was das eigentlich wirklich bedeutet, mit Datenmengen, mit Datenmassen umzugehen und welche Werte man da schöpfen kann. Und bin da
dann auch in dem Bereich geblieben, bin vor 13 Jahren dann zur Quinscape gekommen, heute CEO der Quinscape und was ich eigentlich noch viel spannender finde, Data and Analytics Evangelist der Datasiders. Und wenn ich das immer so sage, dann glauben die Menschen immer, ich stehe auf so einem Berg und predige Data and Analytics und manchmal ist es auch wirklich so, aber der Job bedeutet eigentlich viel mehr zuhören, den Kunden zuhören, dem Markt zuhören und daraus Schlüsse zu ziehen. Und insofern bin ich da total dankbar, genau in dieser Rolle angekommen zu sein.
Klingt klar spannend. Und man muss ja eigentlich auch sagen, so seit dem ChatGPT-Moment ist ja auch das Thema Data Analytics ja eigentlich so aus diesem BI, Big Data Analytics-Thema, was ja oft viel ja noch eher so ein Fachanwender-Kontext hat er ja tatsächlich auch wirklich rausgewachsen. Also man hat ja wirklich total sehr eindrucksvoll gesehen, wie sich so in den letzten 2 Jahren auch das Thema Data Analytics, auch Business Intelligence, darüber spricht man eigentlich gar nicht mehr richtig über diesen Begriff, eigentlich auch verändert hat. Ne? Und ja, das ist schon total spannend, was da gerade auch passiert und eigentlich auch, wie es auch so dieses ganze Thema digitale Transformation auch wirklich auch befeuert. Ne? Wenn dann nicht die Daten wären. Aber da kommen wir noch, da kommen wir vielleicht nochmal später nochmal drauf zu. Ich würde ganz gerne mal in das Gespräch nochmal einsteigen, nochmal tatsächlich nochmal mit über euch sprechen. Wenn ich jetzt so aus der Analystenperspektive auf 2024 schaue, habe ich den Eindruck, ihr habt ja Ende 2023, wenn ich jetzt mich jetzt recht täusche, auch einen neuen Investor bekommen, die Rivian Capital. Und sei ein Stück weit so aus dieser Wachstumsphase der ersten Jahre. Also ihr habt da sehr viele Unternehmen auch übernommen und habt jetzt im Grunde so im letzten Jahr sehr, sehr stark am Unternehmen gearbeitet. Ja, also eigentlich euch viel mit euch ja selber beschäftigt, eure erfolgreiche M&A-Strategie der letzten Jahre ein Stück weit auch operationalisiert, also Strukturen nachgezogen, Prozesse etabliert, sicherlich auch das Thema Data Science als Kultur, habe ich so einen Eindruck, da habt ihr auch wirklich viel investiert, aber es ist nur mein Eindruck. Vielleicht könnt ihr mal was dazu sagen, stimmt dieses Bild und könnt ihr vielleicht auch was dazu sagen, was bei euch so im letzten Jahr alles passiert ist?
Ja, ich finde, das ist schon treffend formuliert, wobei ich sagen würde, es stimmt 2/3, weil es klang so ein bisschen nach einem Entweder-Oder. Also ihr seid jetzt, nachdem ihr in der Wachstumsphase wart, in einer Phase, wo ihr viele Strukturen nachzieht. Das stimmt. Wir sind aber weiter auch in der Wachstumsphase. Wir haben 2024 4 Firmen, beziehungsweise, wenn man die Closings als relevanten Zeitpunkt zählt, 5 Firmen zur Gruppe hinzugenommen. Das ist also weiterhin auch ein starkes anorganisches Wachstum. Und das wird auch 2025 so weitergehen. Aber du hast absolut recht. Wir sind in hohem Maße entstanden als eine Gruppe aus mittelständischen engagierten D&A-Spezialisten, die alle für den Kunden kämpfen, die alle sehr starke Spezialisierung haben. Und unsere Herausforderung bestand und besteht auch weiterhin schon daraus, dass wir nicht eine Menge von Einzelplayern sind, sondern gemeinsam am Markt auftreten. Und das sind gemeinsame Systeme, das sind gemeinsame Prozesse und das ist ein gemeinsamer Brand. Ich glaube, letztes Jahr in der Studie hat sich der eine oder andere sogar noch gefragt, wer ist denn jetzt unter den Spezialisten diese Nummer 2 Datasiders?
Das stimmt.
Dieses Jahr ist das schon anders. Der Name ist jetzt langsam im Markt anerkannt. Also wir haben die Brand Awareness geschaffen. Der Name ist erst 1,5 Jahre alt. Also das ist auch insofern gar nicht so ganz selbstverständlich, das zu schaffen. Aber wir merken das, dass wir jetzt wahrgenommen werden als Datasiders. Und wir arbeiten weiter ein Stück weit dran, die Zusammenarbeit zu vereinfachen. Das klappt aber schon ziemlich gut. Wir sind diesbezüglich weit gekommen. Und die Markennamen, die ansonsten existieren, wie eine SD&C, Catenate oder Quinscape, werden auch zunehmend unwichtiger im Markt. Also es ist häufig so, dass wir dann sagen, okay, die Datasiders, Reuti ist der Spezialist für Energy Trading und Risk Management. Wenn man jetzt dort ein fachliches Thema hat, dann kommen die. Aber es ist Datasiders. Das ist also, das sind die unsere Spezialisten für gewisse Themen in der Gruppe.
Ja, weil die natürlich jetzt auch Buy-and-Build-Strategie ja auch nicht ohne Grund gemacht haben. Ne? Also dahinter steckt ja sicherlich auch das Thema, dass ihr auch in thematisch größere Ausschreibungen auch rein möchtet, eigentlich Kunden auch Technologie übergreifend bedienen möchtet und insgesamt eigentlich auch in als Ende-zu-Ende Dienstleistungspartner in dem Data Analytics Markt auch euch auch positionieren möchtet, ne? Und da spielt natürlich das Thema auch dann irgendwann auch unter unter einer Marke dann auch zu firmieren, natürlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil
ne, wenn die... Absolut. Das heißt, und das ist auch spannend, weil also einfach der Markt für Data und AI, du hast es ja eben auch in der Einleitung angesprochen, wenn man mal zurückguckt, der BI-Markt war spannend, wichtig, aber ein bisschen auch langweilig. Ich glaube, dass sich schon der Markt stark verändert hat, viel größer, facettenreicher geworden ist. Und wenn man heutzutage gesamtheitlich die relevanten Technologien abdecken will, dann braucht man schon eine Mindestgröße. Und wenn man dann fachliche Probleme nutzen und umsetzen will, Ende zu Ende mit einer Expertise in der Branche, in dem Thema, dann braucht man eine gewisse Größe. Und der Markt ist gleichzeitig vergleichsweise fragmentiert. Es gab hunderte Firmen, die sich als IT-Dienstleister mit Schwerpunkt Data und Analytics oder AI beschrieben haben, aber häufig mit ein, zwei Kunden und dann noch so ein bisschen Geschäft drumherum. Das ist, glaube ich, recht natürlicher Prozess, dass in solchen Märkten eine Konsolidierung stattfindet. Ja. Und es gibt die großen GSIs und wir glauben, dass es auch Platz für einen Spezialisten mit einer mittelständischen Kultur nah an Kunden gibt. Und diesen Platz möchten wir ausfüllen.
Was ich vielleicht so ein bisschen gerade ruckeln muss, ist nochmal, du sagtest gerade, wir haben uns sehr viel mit uns selber beschäftigt. Wir haben uns auch sehr viel mit unserem Partnernetzwerk beschäftigt. Und gerade da kriegen wir extrem positives Feedback, weil DataSiders selber mit den einzelnen Unternehmen als Katalysator wirkt für alle möglichen Arten von Expertisen. Und das ist das, was unsere Partnerunternehmen, sowohl Technologiepartner als auch Implementierungspartner, die wir haben, schätzen, dass im Prinzip eine Anfrage dazu führt, dass wir auf jeden Fall liefern können. Und das macht die Stärke von DataSiders aus.
Ja, total spannend. Aber genau, also gehört für mich dann da auch mit dazu, weil es ein Stück weit auch mit Organisation und wer sind eigentlich so eure wichtigsten Technologiepartner?
Mit Sicherheit Microsoft. Alleine schon dadurch, also wenn man das mal so ein bisschen von einer etwas weiteren Sicht sieht, Microsoft baut gerade sehr stark ihr Portfolio um, baut das sehr stark auf Data and AI aus. Und ist mit Sicherheit auch gewappnet für die nächsten Schritte, die da kommen, sei es jetzt autonome Agenten, sei es jetzt eben KI wirklich nutzbar zu machen auf Basis von Fabric. Also das führt alles ineinander und zusammen.
Geo hat das gerade auch schon über dem Thema Wachstumphase auch Wachstum gesprochen, wollte ich jetzt auch gar nicht unterschlagen. Ja. das wäre jetzt nämlich nur die nächste Frage gewesen. Also natürlich habt ihr auch das Thema Ambidexterie auch im letzten Jahr eigentlich auch gehabt. Ne? Also quasi einfach das Thema auch die Entwicklung vom Unternehmen und auf der anderen Seite auch das Thema Wachstum. Das letzte Jahr war sicherlich jetzt allgemein bekannt, weil es ökonomisch sicherlich ein herausforderndes Jahr. Vom Eindruck her hat sich aber der Data Analytics Markt oder auch der Data und AI Markt durchaus mit am stärksten entwickelt von allen IT und Consulting Service Segmenten. Ich Gero mal so auf einem High Level, was waren eigentlich so die, oder einmal, wie hat sich denn ein Data Silas entwickelt im letzten Jahr und was waren so die zwei, drei wichtigsten Themen, wo ihr eine besonders starke Nachfrage eigentlich von euren Kunden beobachtet habt? Mhm.
Ich glaube, wir mussten uns erstmal wieder dran gewöhnen, dass sich in gewissem Sinne der Markt wieder normalisiert hat. Man kennt das, glaube ich, als Dienstleister. Entweder man hat zu wenig Projekte oder man hat zu wenig Mitarbeitende. Und in normalen Marktphasen muss man um beides kämpfen. Wir waren, glaube ich, eine längere Zeit in einer sehr einseitigen Phase, wo eigentlich nur kompetente Mitarbeitende der Engpass waren. Und das hat sich ein Stück weit normalisiert, würde ich sagen, im letzten Jahr, dass man an beiden Seiten sich bemühen muss, aber auch vernünftige Dinge findet, wenn man sich dann entsprechend auch positioniert und dahin bewegt. Langfristig sehe ich das anders. Ich glaube, da dominiert schon der Fachkräftemangel. Das heißt also, ich glaube, dass sich das Gleichgewicht wieder verschieben wird, Jahresmitte, das ist aber reine Kristallkugel. Was man aber sagen kann, dass wir uns in dem Umfeld meines Erachtens schon gut geschlagen haben. Wir sind, sagen wir mal so schön, im organischen Portfolio, also bei den Firmen, die schon da waren, zweistellig gewachsen im Umsatz. Das finde ich schon eine respektable Leistung, auch wenn man bedenkt, dass wir sehr viele Industrie- und Automotive-Kunden haben, die ja durchaus auf der Kostenbremse standen und auch noch ein bisschen stehen werden. Wenn man das Anorganische dazu nimmt, sind wir sogar sehr, sehr, sehr deutlich gewachsen, aber das kann man natürlich ein bisschen schwieriger zählen. Was wir gemerkt haben, ist aber schon, dass sich auch der Fokus von Projekten verschoben hat. Das, wo man relativ kurzfristig Effizienzen realisieren kann, steht sehr im Fokus. Das, was eher zum Beispiel eine strategische Datenplattform ist oder ein langfristiges Aufräumen und Organisieren von Daten, das ist natürlich ein wichtiges Fundament, um andere Dinge möglich zu machen. Aber da geht auch die Welt nicht unter, wenn man solche Projekte streckt oder ein bisschen kürzt. Man hat natürlich schon technische Schulden, die man damit erzeugt und Dinge, die man dann nicht so schnell machen könnte, wie man sie vielleicht machen will. Aber das fällt dann schon teilweise den Rotstiften zum Opfer. Mein Eindruck ist, dass insbesondere unsere fachlichen Lösungen, wo wir ein fachliches Problem mit ROI lösen, und das machen wir eigentlich fast immer, weiterhin stark gefragt sind und eher die infrastrukturellen Themen ein bisschen runtergefahren wurden.
Okay, dann lass uns mal auf das mal die Glaskugel noch mal weiter auf dem Tisch behalten und noch mal auf das Jahr 2025 schauen. Wenn ich jetzt mal auf unsere Lündung-Studie über den Markt für Data Analytics in Deutschland referenziere, erwarten die von uns befragten Dienstleister ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 15% für dieses Jahr. Vielleicht nochmal bei euch die Frage, wie blickt ihr nochmal jetzt auf dieses Jahr, also in welchen Themen, du hast ja gerade gesagt, also kurzfristige ROIs, Effizienzthemen habt ihr im letzten Jahr ja gesehen. Wenn jetzt mal so die ersten Wochen mal, oder auch den Dezember, wo ja auch schon das nächste Jahr mal geplant wird, mal widerspiegelt, was sind so Themen, wo ihr jetzt mal mit Blick auf dieses Jahr eine stärkere Nachfrage erlebt, oder ist es im Grunde immer noch das gleiche wie 2024?
Also ja. Ich mache mal einen Anfang. Ich glaube schon, dass diese Projekte mit schnellem ROI weitergefragt sind. Und was wir schon deutlich bei uns spüren, ist, dass eine sehr große Nachfrage entsteht, KI im weiteren Sinne für Unternehmen zu nutzen, um besser zu werden, sei es Wettbewerbsvorteile oder Kosteneffizienz. Wir planen zum Beispiel in diesem Jahr alleine mit einer dreistelligen Anzahl und einer durchaus nennenswert dreistelligen Anzahl Unternehmen, mit denen wir Beratungsprojekte und dann auch mit einem Teil davon Umsetzungsprojekte machen, wo es darum geht, an den richtigen Stellen KI-nahe Dinge einzusetzen, um besser zu werden und Kosten einzusparen. Ich glaube, dass KI von dieser Euphorie und wir müssen uns damit beschäftigen, in eine Reifephase gekommen ist, wo wir beschäftigen uns und nutzen uns jetzt gute Dinge auch wirklich konkret in unseren Unternehmungen. Da entsteht schon einiges. Allerdings sind das nicht die riesigen Projekte, die da unbedingt resultieren. Aber das macht ja nichts. Das ist ein wichtiger Einstieg. Was meinst du, Christian?
Genau, also KI ist definitiv ein Thema. Wir merken aber sehr stark, dass natürlich in dem Moment, wo du KI machen musst, muss es davor passen und darunter passen. Und genau darauf haben wir uns eingestellt. Wir haben Assessment-Formate, die auf Basis von Reifegradmodellen dir erlauben zu gucken, wo stehst du eigentlich wirklich und ab wann ist eine Investition in welche Art von Use Cases mit KI sinnvoll. Und KI lebt von der Datenqualität, vom Kontext. Und genau da sehen wir den Punkt, dass das, was Gero gerade meinte, das sind nicht die Riesenprojekte im KI-Bereich, aber die Vorbereitungsprojekte, die sind zwingend notwendig und dringend notwendig und insbesondere dann in diesem Jahr. Und wenn wir einfach mal so schauen, mag eine Wortklauberei sein, ne? Früher hat man immer so POCs gemacht, ne? Proof of Concept, genau. Wir machen nur noch POVs, also wir lehnen POCs ab, also das, was wir gerade gesagt haben, den Wert ermitteln, ne? Proof of Value. Und genau das ist der Punkt, in dem Moment, wo du den Proof of Value machst, du guckst dir die komplette Wertschöpfungskette an. Du guckst dir nicht nur den Use Case an, der vielleicht ganz toll und ganz blinky irgendwie erscheint, sondern du guckst dir an, was ist überhaupt notwendig dafür, um diesen Use Case zu erreichen. Und genau an der Stelle sind wir Partner dafür, das zu erzeugen. Ist so ein bisschen vielleicht eine Situation, ne, so diese klassisch wie beim Automechaniker, du bringst dein Auto zur Inspektion und der sagt dir, oh Gott, der Keilriemen muss gewechselt werden. Und dann ist es eine Vertrauensfrage. Und genau dieses Vertrauen ist das, was wir als erstes beim Kunden erzeugen, weil man muss dir einfach glauben, dass du Dinge vorher machen musst, bevor du das, was du eigentlich machen willst, wirklich machen kannst auch. Und da liegt aus meiner Sicht unsere Stärke.
Habt ihr da schon Erfahrungswerte? Weil es wäre jetzt hast du mir so ein bisschen meine nächste Frage so ein bisschen schon weggenommen. Aber ist ja gut, weil nämlich weil wir es tatsächlich nämlich auch sehen, dass du bei POCs, also Proof of Concepts, teilweise von einem sehr hohen Erwartungslevel eigentlich kommst, ne? Und oft ist dann die Erwartung von den Vorständen oder Fachbereichen, die jetzt auch dann mit KI auch mal leichter Budgets mal bewilligt bekommen oder auch genehmigen, weil jeder möchte was mit KI machen, weil es der Wettbewerb irgendwie auch tut, ne? Also gehst du dann in die POCs rein und hast relativ hohe Erwartungen, dass jetzt mit dem jeweiligen Thema sich auf einmal dann der Weg zu einem data-driven Enterprise auf einmal sehr sehr schnell auch erschließt. Aber die Realität ist eine andere. Also was wir zumindest aus der Marktsicht sehen, scheitern viele klassische POCs dann spätestens daran, wenn es dann in die Skalierung, in die Organisation geht, wenn es um Ende-zu-Ende Automatisierung geht, wenn es um das Thema Anbindung an die Datenbanken oder an die unterschiedlichen IT-Systeme geht. Und da reden wir ja immer noch davon, dass viele Kunden auch Monolithen haben. Und so langsam geht ja erst dieses Thema Aufbrechen in Microservices, Composable Architektur mit ein, also wo wir dann auch schnell irgendwann bei dem Data Mesh-Konzepten, aber so tief will ich jetzt gar nicht reingehen. Aber nur noch mal der Punkt, seht ihr mit so einem Ansatz Proof of Value, dass dann auch solche Datenprojekte sich dann doch tatsächlich auch schneller amortisieren, als wenn du einen Proof of Concept machst?
Ja, also ein Proof of Concept.
Ja. Lange Frage, kurze Antwort.
Genau. Es ist ja wirklich so. Also ein Proof of Concept kannst du immer zum Erfolg führen. Und Proof of Value musst du dich wirklich mit der Wertschöpfung beschäftigen. Und wir gehen ja nicht mit einem einzigen Use Case ran, sondern wir gucken ja, wo ist die Wertschöpfungskette beim Kunden, welche Use Cases sind da sinnvoll. Und damit lässt sich fokussierter arbeiten am Ende des Tages.
Wie geht es da? Ja. Aber ich finde schon, du hast einen wichtigen Punkt. Ich kann die ganzen Wörter gar nicht wiederholen. Die Micro irgendwas oder Data Mesh.
Die Micro.
Bin aber voll dabei, dass, glaube ich, eine wichtige strukturelle Fortentwicklung ist, dass wir große Monolithen in Scheiben schneiden, sowohl funktional als auch im Hinblick auf Daten und damit agiler und schneller werden. Und das sehe ich auch in unseren POVs, die ja dann schon häufig auch sich auf eine Domäne zentrieren. Also wenn wir zum Beispiel schauen, eine Supply Chain resilienter zu machen oder effektiver zu gestalten, dann erfordert das nicht zwingend, das gesamte Datenmanagement von einem Unternehmen neu zu organisieren, sondern man kann sich vielleicht auf Datenprodukte innerhalb dieser Domäne konzentrieren und damit, wie heißt so schön, den Elefanten in Scheiben schneiden, also schon mal mit einer Scheibe starten, ein POV, den auch umsetzen, ROI realisieren und dann mit der nächsten Scheibe beginnen. Mhm. Ich glaube, das, was schwierig ist, ist, wenn man sagt, wir müssen jetzt erstmal 5 Jahre unsere gesamte Datenlandschaft neu organisieren, bevor wir überhaupt anfangen, Nutzen daraus zu haben. Das scheint mir ziemlich wichtig und da sind ja diese scheibchenweisen Architekturen, sowas würde ich jetzt mal Data Mesh oder Datenprodukte bezeichnen, sehr vorteilhaft, weil man einfach sagen kann, wir konzentrieren uns erstmal auf ein Teilthema.
Mhm. Was braucht ihr dann da im Grunde für eine Teamzusammensetzung der Kunden? Also wenn ich jetzt mal, also es ist ja schon eigentlich dann auch sehr stark interdisziplinär, ne? Also dann eher dann Produkt- oder Domänenspezifisch oder funktionsspezifisch, ne? Also im Grunde brauchst du halt den mal mindestens einen Fachanwender und einen ITler und irgendwie einen Data Science, die da mitsprechen, oder wahrscheinlich sogar auch, weiß nicht, wie ich dachte, auch so Risk und Compliance da nochmal mit reinkommen, aber also welche Art von Projektzusammensetzung braucht man eigentlich für diesen eher Use Case basierten Ansatz?
Also die Softwareentwicklung selber, die hat ja schon lange bis DevOps, wo genau das praktiziert wird, also die Fachbereiche zusammenzubringen, eben mit den Technologen. Und es ist heutzutage zum Glück nicht mehr so wie früher, wo die Nerds und die Fachidioten quasi so extrem getrennt waren und diese Bilder im Kopf waren von die einen verstehen nicht, was die anderen tun. Sondern das wächst zusammen. Ne? Wir haben mittlerweile Data Ops, wir müssen Richtung ML Ops auf jeden Fall gehen und das bedeutet genau diese einzelnen Gruppen zusammenzubringen. Es sind auf jeden Fall die Fachbereiche, ohne die Fachbereiche kannst du nichts machen. Idealerweise transportierst du auch die Datenverantwortung in die Fachbereiche. Gleichzeitig haben Data Engineering und das ganze Thema Data Literacy, AI Literacy stark an Bedeutung gewonnen. Also die Menschen auch mit in die unterschiedlichen Domänen, in die technische und in die fachliche zu nehmen und das zusammenzubringen. Das haben Unternehmen mittlerweile verstanden. Also das ist, soweit sind wir da gar nicht von weg. Es ist aber nichtsdestotrotz noch ein Stück organisatorische Veränderung.
Kannst du auf das Thema Data Literacy, weil das habe ich jetzt am Markt auch schon mal öfter gehört, aber kannst du da vielleicht nochmal ganz kurz drauf eingehen, wie das, was das ganz genau ist und wie das auch mit diesem ganzen Data Mesh und dezentralen Datenprodukten zusammenhängt?
Genau genommen ist es eben die Begleitung von Personen im Unternehmen, die jetzt mit Daten zwar arbeiten, aber eben mehr Analytics-Fähigkeiten bekommen müssen. Also geht es jetzt um die, was ist Definition des Mittelwerts, geht es schon ein bisschen drüber hinaus. Einfach das Verständnis, wenn ich Daten plötzlich bekomme, die ich vorher nicht hatte, wie gehe ich denn damit um? Also wie validiere ich die? Wie sehe ich, dass die eventuellen Datenqualitätsproblem da ist? Also einfach die Arbeit mit Daten natürlich machen. Und das ist ein Begleitungsprozess. Das ist nicht irgendwie ein Video, was ich mir mal schnell angucke, sondern wir begleiten da Unternehmen, diese Kompetenzen auch mit ihren entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufzubauen.
Da wollte ich mich gerade nämlich auch noch drauf hinaus. Also im Grunde ist ja dieses Thema Data-Driven Enterprise, ist jetzt ein großer Begriff, ne? Aber am Ende des Tages geht es ja nicht nur um Investitionen in einzelne Technologien, das haben wir ja die letzten Jahrzehnte schon fast gemacht. Ihr habt vorhin auch Business Intelligence angesprochen. Kam ja von BI über, dann hieß es Business Analytics, dann hieß es Big Data, zwischendurch auch nochmal Predictive Analytics. Also im Grunde Milliarden an Investitionen in Technologien sind ja schon seit Jahren wirklich schon investiert worden. Ne? Aber tatsächlich dieser Switch oder dieser Weg zu einem wirklich datengetriebenen Unternehmen, also auf Basis der Geschäftsprozesse, das haben ja die wenigsten Unternehmen. Ne? Mhm. Du hast ja auch schon gesagt, weil natürlich viele auch noch mit der IT noch ihre Herausforderungen haben.
Ja, und wenn ich nochmal ganz kurz einhaken kann, diese Sichtweise, wenn man also Predictive, Big Data etc., die ist natürlich sehr nah an dem Werkzeugkoffer. Ich beschreibe ja eigentlich, was ich alles in meinem Werkzeugkoffer habe. Und vorletztes Jahr war der Hammer in, dieses Jahr ist die Zange in. Aber eigentlich will ja niemand Hämmer oder Zangen, sondern ich habe ja eigentlich Business-Probleme, die ich lösen will.
Ja.
Und diese Werkzeuge helfen mir und die sind wichtig. Und wenn es neue Werkzeuge gibt, kann ich vielleicht Probleme lösen, die ich früher nicht lösen konnte. Oder ich kann sie besser lösen. Aber man braucht immer den Transfer meines Erachtens, dass man konkrete Probleme löst und dafür die richtigen Werkzeuge einsetzt. Und unsere ganze Branche kommt natürlich schon immer sehr stark über die Vermarktung des nächsten Werkzeugs. Ja, ja. Mhm. Da entsteht vielleicht manchmal so ein kleiner Mismatch. Ist ja bei KI eigentlich auch so. Ich brauche nicht KI, ich möchte effektiver werden in gewissen Dingen oder effizienter, oder ich möchte neue Sachen möglich machen, die vorher nicht möglich waren, und nutze dazu KI. Das ist meines Erachtens ein erheblicher Unterschied, wo man ansetzt.
Da wollte ich nämlich auch drauf hinaus. Danke. Was heißt es jetzt im Grunde für einen Data Analytics Dienstleister? So, wenn ihr euch jetzt, also ihr habt euch, also historisch hat man sich, haben jetzt Unternehmen wie ihr, haben sich jetzt sehr stark mit dem Thema Technologieberatung, Implementierung beschäftigt. So, wie muss denn eigentlich dann, wenn man mal das Thema Datenprodukte oder Domain-driven Data Analytics mal weiterdenkt, wie muss denn da eigentlich auch ein Dienstleistungspartner aufgestellt sein? Also jenseits des Themas Technologie, wenn man das jetzt mal so weiterführt. Was ja, braucht man alles?
Super, sage ich. Eine Steilvorlage für genau das, was wir tun. Ich gehe nochmal auf das Beispiel SCM, Supply Chain, zurück, Supply Chain Excellence angesprochen haben. Also ich muss natürlich bei der Beratung ansetzen. Ich brauche Supply Chain Beratungsexperten, die völlig Fachknow-how, völlig losgelöst von, und das vielleicht sogar noch in speziellen Branchen oder Domänen, Industrien, die bei dem Fachproblem ansetzen und den Brückenschlag kompetent zur Technik machen, also genau wissen, was gibt es für Werkzeuge und wie kann man die einsetzen. Oder ein anderes Beispiel, ich habe es auch vorhin angesprochen, weil es sind beides meines Erachtens gute Beispiele, Energy, Trading und Risk Management, ganz spezielle Domäne. Da muss man das fachliche Wissen um die Regulatorik im Handel, um die speziellen Herausforderungen kennen. Selbst wenn man hinterher Algorithmen für das Trading realisiert, brauche ich das Domänenwissen, auch überhaupt die Fähigkeit, in dieser Sprache zu kommunizieren. Und das ist, was wir uns auch zum Ziel gesetzt haben und auch aufbauen, diese Ende zu Ende von der Fachlichkeit bis zu den Bits und Bytes das umsetzen zu können, aber eben auch Ende von der Beratung hinterher bis zum Betrieb und der Weiterentwicklung.
Ja, es klingt immer so ein bisschen abstrakt, ne, dieses Ende zu Ende, ne? Aber am Ende des Tages ist es ja im Grunde nichts anderes als Technologien eigentlich oder dass ein Unternehmen eigentlich so zu enablen im Bereich Kultur, Prozesse, Organisation oder auch Organisationszusammenarbeit, um dann auch digitale Technologien eigentlich auch zu skalieren.
Ja,
so,
ja.
Das ist im Grunde ja das Ende zu Ende, dass du sagst, du kommst von der,
ja.
Du musst ja einfach diese fachliche Sicht haben, um eigentlich auch eine Technologie nicht nur einzuführen, sondern auch einen Prozess auch zu verändern. Oder ja. Auch eine Zusammenarbeit zu verändern. Wenn wir beim Thema Supply Chain sind, hängt es ja auch immer noch viel mit dem Thema Vertrieb zusammen. Die müssen ja auch wissen, was so an Demand kommt, ne, aus dem Marketing oder aus dem Vertrieb. Vielleicht auch mit den Themen Produktion, vielleicht auch mit dem Thema Risk und Compliance, weil du da auch mit dem Thema Lieferketten, Sorgfaltsgesetz auch regulatorische Anforderungen hast, die auch abgebildet werden müssen in diesen, wenn du über Supply Chain Resilienz sprichst, na, es ist ja alles nicht mehr so ganz isoliert, ne, wie es mal war. Ne?
Ja, absolut. Aber ich glaube, der Punkt ist einfach wichtig, dass man sich in Zukunft es weniger, glaube ich, technologische, rein technisch geprägte Spezialisten gibt und mehr diese Mischung aus Business und Technologie. Das Entscheidende ist, dass man konkrete Geschäftsprobleme löst, indem man die geeignete Technologie nutzt.
Und du hast gerade auch, oder vorhin hast du auch den Fachkräftemangel angesprochen. Den haben ja eure Kunden im Grunde ja bei so einem Thema Netzsteuerung zum Beispiel im Energiesektor, ja irgendwie auch, ne? Demografischer Wandel. Wenn wir jetzt über Datenprodukte reden, also sehr agile, flexible Datenprodukte, wo sich ja auch mal auch die Anforderungen oder auch die Inhalte schnell ändern. Wie seht ihr das, haben da die Kunden eigentlich immer noch die Expertise, um solche Datenprodukte also selber auch zu betreiben? Du hast ja laufend Change Requests, funktionale Anforderungen, es ändern sich regulatorische Themen, es muss ja irgendwie dann auch nicht nur weiterentwickelt werden, sondern auch betrieben werden, also im DevOps-Kontext. Wie ändern sich da eigentlich die Anforderungen an den Betrieb von solchen Datenprodukten? Spielen da auch Dienstleister künftig eine größere Rolle?
Ja, also du hattest ja gesagt, dass es viel Geld investiert worden, aber so eine gewisse Enttäuschung eigentlich da. Ne? Und die Beobachtung ist die, dass in den letzten Jahren viel Geld für Plattformen ausgegeben wurde, also letzten Endes für Werkzeuge, so wie Gero das gerade beschrieben hat, wenig aber in so übergreifende Konzepte geflossen ist. Ne? Und die Idee, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, sind ja so Dinge wie Low-Code oder No-Code, also wo man so Citizen Developer, Citizen Data Engineer hat und einfach genau diese Werkzeuge so einer breiteren Masse zur Verfügung stellt. Und das ist auch der richtige Weg. Die Situation, die wir nur gerade wahrnehmen, so ein Werkzeug alleine hilft natürlich nicht, sondern du musst dich mit Themen wie Security, Compliance und Governance beschäftigen. Und das ist das, was wir in unseren Projekten mit integrieren, weil wenn du dich mit den Themen nicht beschäftigst, dann verhinderst du eine effektive Nutzung und dann verhinderst du eben auch die Nutzung von, ich sag mal, unternehmenseigenen Menschen, die du dann als Experten aufbauen kannst. Und das ist aus meiner Sicht, sind das auch die nächsten großen Themen, die jetzt 25, 26 auf uns zukommen.
Ja, habe vorhin gesagt, wir referenzieren vielleicht nochmal an der einen oder anderen Stelle auch auf unsere Studie. Ich finde jetzt, da passt es, glaube ich, jetzt mal ganz gut. Fand ich auch überraschend. Also im Jahr 2024 haben knapp 30% der Unternehmen im deutschsprachigen Raum sagen sie von sich selber, wir haben ein unternehmensweit einheitliches Datenmanagement und eine homogene Datenbasis. So, und wir haben natürlich die letzten Jahre wurde immer sehr viel in Master Data Management, in Datenplattformen, sind ja alles keine neuen Themen investiert. Aber das passt eigentlich zu dem, was du auch gesagt hast, Christian, ne? Also im Grunde viele Investitionen, aber so richtig amortisiert und haben sich nicht. Ne? Und das heißt natürlich eben auch, dass dann im Umkehrschluss das auch eine große Mehrheit der Unternehmen eigentlich gar nicht in der Lage sind, so Basisthemen wie eine integrierte Businessplanung oder bestimmte Analysen einfach zu machen. Ne? Wenn die Daten nicht da sind, gehen selbst solche Controlling Basics natürlich schwierig. Ne? Da würde ich mal gerne nochmal auch das Thema KI mal überleiten. Also gab es ja viele Investitionen in das Thema Datenmanagement, aber wie kann eigentlich KI dazu beitragen, zu einer besseren Datenbasis zu kommen? Oder kann KI dazu überhaupt beitragen, dass man die Datenqualität insgesamt verbessert wird? Ist das ein Instrument?
Auf jeden Fall. Also wir müssen vielleicht so ein bisschen auch Nochmal eine Einordnung machen. Also es gibt natürlich KI, die generativ irgendetwas tut, die mit den Daten arbeitet. Und dann gibt es natürlich auch noch diesen großen Bereich der KI-Unterstützung in den Werkzeugen. Und das bringt uns natürlich nach vorne, ne? Also wenn das Werkzeug dir Vorschläge macht, wie Dinge zusammenpassen oder auch wie Dinge eben nicht zusammenpassen, dich aufmerksam macht, quasi als Assistent, dann hilft das ungemein in der Definition von Datenprodukten, im Aufbau von Datenarchitekturen. Das ist einfach eine zusätzliche Begleitung, die man da hat, um dann eben auch KI oder Machine Learning, das ist ja so wie so einer Zwiebel quasi ineinander geschachtelt. Wir sprechen immer von KI, aber KI hat ja dann auch nochmal ganz viele Geschmacksrichtungen, die dann einsetzen zu können.
Also ich frage auch deswegen, weil also auch wenn wir jetzt halt viel über Data Mesh und Datenproduktkonzepte sprechen, auch die können ja nur dann wirklich auch richtig realisieren, wenn wir eben zu einer, früher hieß es mal Single Point of Truth, ne, aber wenn du im Grunde deine Datenbasis eigentlich auch klar hast. Und wir haben ja Unternehmen, die sind ja sehr dezentral, unterschiedliche Geschäftsbereiche haben unterschiedliche Sichtweisen auf eine Kennzahl, ne, unterschiedlich definiert, unterschiedliche Systeme. Aber in so einem Umfeld ist es ja dann trotzdem auch schwer, Datenprodukte oder dann auch wirklich zu skalieren, ne, wenn die entsprechende Datenbasis nicht gut vorhanden ist.
Genau.
Das ist trotzdem dann so die Frage, ne? Also wie kommt man eigentlich jetzt, wir haben 2025, ne? Wir reden jetzt auch über, irgendwann reden wir jetzt auch nochmal über, dann vielleicht noch über generative KI, ne? Die Innovationszyklen werden immer größer, aber, und du hast es ja auch vorhin gesagt, KI ohne Daten funktioniert nicht, wenn sich aber die Datenqualität oder die Datenbasis der Unternehmen nicht schnell ändert. Ne? Deswegen nochmal so die Frage, ne? Also, wo sind da eigentlich, jetzt mal für, was würdet ihr im Grunde als Berater auch empfehlen, was sind da eigentlich so die Ansätze, um da wirklich möglichst schnell das Thema endlich mal zu lösen. Ne?
Also aus meiner Sicht sind es eben Security Governance und Compliance, also sich damit zu beschäftigen, wo kann ich welche Daten auch nutzen, weil ne, das ist alles in die KI zu werfen, du weißt nicht, wo diese Daten, die unter Umständen irgendeinen Schutzbedarf haben oder so, dann auch wieder rauskommen. Das heißt, das ist jetzt der logische Schritt wirklich für 25, also seine eigene Datenbasis stabil zu machen, um sie möglichst zielgerichtet zu nutzen. Und das sind diese Themen, ich weiß, da beschäftigt sich niemand so wirklich gerne mit, das sind aber Themen, die wir jetzt angehen müssen. Wir haben eine Mega-Datenbasis bei vielen Unternehmen. Digitale Transformation ist bei vielen schon gelaufen. Data-driven steht auf dem Plan und das sind für mich die logischen Schritte. Mhm. Und danach kommen Datenprodukte und dann kommt die wirkliche Nutzung von KI. Und das ist einfach ein Metatrend, KI ist ein Metatrend, der da drüber ist. Ne? Aber wie gesagt, wenn wir jetzt nicht die Basis schaffen,
ja, genau,
wird es schwierig.
Und vielleicht noch als Ergänzung, das hat natürlich auch meines Erachtens sehr viele Ebenen. Wenn wir jetzt uns zum Beispiel, können wir zu Microsoft zurückkommen, sowas wie Copiloten anschauen, die mit allen Dokumenten einer Organisation arbeiten, dann sieht man natürlich, was das für eine Herausforderung ist, die gesamte unstrukturierte Datenlandschaft aufzuräumen, aber was dafür ein Potenzial hintersteckt. Ja. Das war der eine Aspekt. Wenn ich jetzt über Produktdaten rede, bin ich wahrscheinlich in einem ganzen anderen Themenbereich, wo ich tatsächlich domänenzentriert wie ein Datenprodukt das auch isoliert organisieren kann. Und wenn ich, du warst vorhin bei Finanzkennzahlen im Businessplanung, dann ist es nochmal ein anderes Thema, wo es tatsächlich auch andere Herausforderungen und auch Lösungsmöglichkeiten gibt. Und man muss ja alles gleichzeitig machen, das ist die Herausforderung. Ja. Denn eigentlich organisieren wir ja nicht eine statische Datenbasis, sondern die Datenmengen werden ja auch gleichzeitig immer mehr Daten werden relevant. Und die gleichzeitig zu organisieren, das ist eine spannende Herausforderung.
Ja, absolut, ja. Dass man irgendwann dann doch zu der Vision kommt, was ich vorhin bei euch heute gelesen habe, ne, dass niemand mehr schlechte Entscheidungen treffen muss. Ne? Aber ich meine, es klingt toll, ne? aber der Weg dahin ist dann tatsächlich dann doch sehr, sehr steil. Ne? Es geht dann doch eher in Richtung Infrastruktur, Aufbrechen von Monolithen, was ihr gerade genannt habt. Ja. Also auch eine sehr, sehr, sehr hohe IT-Aufgabe. Und wenn wir mal wieder so in die IT reinschauen, was sind so auch Studien aus, wo wir CIOs befragen, spiegeln, sind natürlich das alles auch die Programme, die man jetzt eigentlich hätte schon machen müssen. Ne? Also Anwendungsmodernisierung, IT-Modernisierung, vielleicht auch ein Teil der Cloud-Transformation, wo die letzten Jahre einfach auch auf Budgets einfach auch gestrichen wurden, ne? Weil eben auch der ROI nicht sofort da war, ne? Aber ich meine, so eine Anwendungsmodernisierung, so einen Monolithen aufzubrechen in Microservices, da ist man dann schon bei einem etwas größeren Projekt, ne? Aber jetzt fällt es ein bisschen den Unternehmen auch auf die Füße, ne? So, wenn man merkt, so, jetzt kann man wieder den, dann schließt sich der Kleist, wenn du dann halt sagst, du willst irgendwas mit KI machen, so, ne? Dann entsprechend merkst du denn, dass es dann doch nicht so einfach geht. Lass uns mal nochmal in Richtung, mal nochmal über Technologietrends sprechen, also nochmal ein bisschen nach vorne. Gero, was wird uns so technologisch 2025 erwarten? Was ist da so dein Eindruck?
Ja,
also im Bereich der
und der AI. Ja, also wenn ich es kurz umschreiben müsste, würde ich eher sagen, dass es gar nicht so viel qualitativ Neues gibt, sondern dass wir eher in der Phase der Verbesserung und Reife sind, auch in den Anwendungen von Dingen. Also damit meine ich, dass die generativen KI-Werkzeuge zum Beispiel, die uns vor ein paar Jahren, so lange ist es ja noch gar nicht her, noch teilweise überrascht haben, dass die nicht mehr überraschen, sondern selbstverständlich sind und der Anwendungslayer, also das zur Produktivität zu bringen, im Vordergrund steht. Mhm. Und es gibt natürlich jetzt eine Frage, wie man es sehen möchte, was jetzt mit DeepSeek zum Beispiel passiert ist, bringt ja im engeren Sinne keine qualitativ neuen Möglichkeiten, macht nur das Bestehende kosteneffizienter möglich. Das werden wir sicherlich sehen. Also weitere, gerade im Bereich dieser Basis- bzw. Grundmodelle, einen starken Wettbewerb um Innovationen, wo es verschiedene Skalierungsfaktoren gibt und Hardware sicherlich der ungünstigste ist. Bessere Algorithmen, bessere Ansätze, Open Source sind da sicherlich Trends, die sich auch weiter durchsetzen werden. Aber das beschleunigt ja eigentlich das andere, was ich eingangs sagte noch, nämlich dass die Anwendungen reifer werden. Immer mehr Unternehmen werden Anwendungen darauf basierend umsetzen, immer mehr Produkte werden das adaptieren, immer mehr Menschen werden damit kompetent umgehen können, in sicheren Umgebungen und das wirklich als Teil ihrer Arbeit nutzen. Ja, ich weiß gar nicht, ob das eine Antwort war, es war gar nicht so sehr technologisch, es war eher, dass die Technologie jetzt plötzlich nicht nur hip, innovativ und potenzialträchtig ist, sondern potenzialentfaltend. Das, glaube ich, steht uns bevor.
Das passt ja total eigentlich zu den letzten 45 Minuten, ne? Also das Thema Technologieinvestitionen sehen wir auch nicht jetzt sogar in den nächsten ein, zwei Jahren gar nicht allzu relevant, weil die Technologien sind da und Technologien sind teilweise auch implementiert. Und da bin ich komplett auch bei dir. Was wir schon sehen, ist dass wir in den nächsten zwei Jahren tatsächlich wirklich die Weichen auch stellen müssen, und zwar kulturell vom Mindset her, ne, und wirklich auch von der Operationierungsgeschwindigkeit, also im Sinne von Organisationen, Prozesse, zu wissen, was ist eigentlich mein Plan dahinter, ja, wenn ich jetzt irgendwie KI oder Datentechnologien auch nutze, und das war wirklich auch im Sinne eines Gesamtunternehmens. Von daher, es ist gut. Und nochmal in Richtung DeepSeek, das Spannende daran ist ja auch, wenn ich es auch richtig verstanden habe, wir sind jetzt relativ tagesaktuell, also wir haben jetzt heute den 28. Januar, also gestern oder vorgestern schon am Sonntag kam die Meldung, dass DeepSeek jetzt hier tatsächlich ganz ganz tolle Ergebnisse oder auch überraschende Ergebnisse erzielt hat. Man merkt natürlich auch mit dem Ansatz von Open Source, dass du eben auch viel weniger Budgets eigentlich auch brauchst, um entsprechend auch Dinge zu entwickeln, als man es eigentlich vorher noch gedacht hat, ne? Und das hat, glaube ich, jetzt den Markt so ein bisschen in Bewegung gebracht, ne? Oder wie
Ja.
Was ist da so das?
Wobei, also einerseits definitiv mit Open Source hat man was frei Verfügbares, um aufzusetzen. Andererseits muss man ja schon zugestehen, dass DeepSeek ein paar sehr intelligente Entwurfs- bzw. algorithmische Entscheidungen getroffen hat. Also ohne da in die Details zu gehen und sie bis ins letzte Detail auch zu verstehen. Die haben zum Beispiel Stellen gefunden, wo man sich auf 5% der Parameter im Training konzentrieren kann, 95% auslassen kann. Das sind relativ folgenschwere Dinge. Das kann dazu führen, je nachdem, wie die Anzahl der Parameter in die Laufzeit reingeht, wenn es nur quadratisch wäre, dann spart man nicht 95%, sondern eben dann quadriert sich diese Ersparnis. Und das heißt, dass man mit viel weniger Hardware beziehungsweise viel weniger Zeit auskommt. Und ich glaube, da ist einfach auch das Potenzial. Wir sind längst nicht an der Stelle, wo wir für große Sprachmodelle oder vieles in dem Kontext die besten Algorithmen haben. Wir haben welche, die sich schon ganz gut verhalten. Und wenn wir mehr erreichen wollen, können wir mehr Zeit beziehungsweise mehr Hardware draufwerfen. Das funktioniert. Aber die Forschung geht ja weiter. Und es gibt wirklich viel Forschung in den Bereich ressourcenschonender KI oder Lernen in KI. Und bei so banalen Dingen wie Sortieralgorithmen kann es einfach einen riesen Unterschied machen von Faktoren von im Prinzip je nach Menge der Basis, also von riesigen Faktoren, welchen Algorithmus man einsetzt. Und so ist das bei KI auch. Wir sind da längst nicht am Ende.
Also im Sinne von Geschwindigkeit und auch
Energieverbrauch. Genau, und da sind halt Faktoren von 1000, eine Million durchaus denkbar. Diese ganze Architektur, die wir haben, es ist einfach etwas, was sich als gangbar und probat erwiesen hat und es ist keine bessere bekannt. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir da am Ende sind. Und ich meine, wir haben ja auch ein Proof of Concept, dass man mit viel weniger Energie auskommt, nämlich unser Gehirn. Wenn man mal überlegt, wie, mit welcher Energiemenge unser Gehirn, okay, es braucht vergleichsweise viel Zeit, aber was Ähnliches lernt wie ein großes Sprachmodell, dann hat man Benchmark, wo man sagen kann, es muss Algorithmen geben, die effizienter sind. Und die müssen ja nicht auf einer Fleischmaschine laufen, die können auch auf einer digitalen Maschine laufen. Also da wird es einfach noch viel Innovation geben in der Forschung. Und da, denke ich, ist Open Source extrem fördernd, weil einfach der Nächste auf den Ergebnissen des Letzten aufsetzen kann. Und diese inkrementellen Verbesserungen und manchmal auch Sprungverbesserungen haben, aber man nicht immer bei Null starten muss.
Also was Satya Nadella, der CEO von Microsoft, hat es, glaube ich, gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, 30 Jahre an Entwicklung werden jetzt komprimiert in 3 Jahre. Und wenn man sich das jetzt einfach mal so anguckt, digitale Transformation, hatten wir sehr viel Zeit, uns dran zu gewöhnen, ganz langsam digitale Prozesse. Dann Data-Driven ging schon wesentlich schneller, 7, 8 Jahre. AI ist gerade mal ein paar Tage am Markt, wenn man das mit digitaler Transformation vergleicht. Und ich glaube, dieses Bild ist wirklich sehr passend, wie schnell Innovationen gerade passieren. Und DeepSeek ist jetzt gerade wieder ein Stück weit disruptiv und danach kommt auch wieder was. Aber wir müssen uns immer schneller auf diese Sprünge einstellen. Und das bedeutet aber auch, dass wir Navigatoren durch diese Welt brauchen, ne?
Ja, und das, genau, also.
Da sind wir wieder bei Data Science.
Und Lündung.
Letzten Endes, von einer anderen Perspektive natürlich genauso Lündung.
Ja. Ich würde sagen, besseren Schlusssatz gibt's gar nicht. Nein, fand ich total spannend, kurzweilig, hoffe, unseren Hörerinnen und Hörern hat's auch gefallen. Ja, bedanke mich an euch beide. War spannend.
Ja, vielen herzlichen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Gerne wieder. Gerne wieder.
Sie möchten keine Folge von Lündog Insights, Digital Consulting und Audit verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Deezer oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.